NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Polnische Posse beim EU-Gipfel. Donald Tusk ist gegen den Widerstand seines Heimatlandes als EU-Ratspräsident wiedergewählt worden. Enge Verflechtungen und tiefe Differenzen, die sieht Merkel im Verhältnis zur Türkei. Tacheles in Moskau. Gabriel spricht mit Lavrov über die Ostukraine. Dazu auch unser Kommentar. Und ein kurzer Moment der Geschlossenheit. Die AfD stellt ihr Bundestagswahlprogramm vor. Eigentlich sollte der EU-Gipfel in Brüssel heute ein Routinetreffen sein. Dann aber rückte eine Personalie in den Vordergrund. Denn Polen drohte damit, dem Gipfel fernzubleiben, falls Donald Tusk als EU-Ratspräsident wiedergewählt würde. Die nationalkonservative polnische Regierung wollte den von ihr geschmähten liberalen Landsmann unbedingt verhindern. Das ist ihr nicht geglückt. Tusk heißt der alte und der neue Ratspräsident. Aus Brüssel, Holger Roman.
Die Beratungen im nagelneuen Sitzungsgebäude, wegen der futuristischen Architektur Space Egg, Weltraumei genannt, konzentrierten sich zunächst auf eine an sich unproblematische Personalie. Am 31. Mai endet die erste Amtszeit von EU-Ratspräsident Donald Tusk und die Chefs mussten entscheiden, ob der Pole das nicht unwichtige Amt des Gipfelorganisators weitere 2,5 Jahre bekleiden soll. Eigentlich Formsache, genießt der ehemalige Ministerpräsident im Kreis der 28 doch inzwischen breite Zustimmung.
Ich sehe seine Wiederwahl als ein Zeichen der Stabilität für die gesamte Europäische Union an. Und ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen.
Wie Merkel stärkten auch Frankreichs Präsident Hollande und der niederländische Premier Rutte Tusk bei ihrer Ankunft in Brüssel den Rücken. Und sogar der ungarische Regierungschef Orbán, sonst gerne mal auf der anderen Seite des Tisches, verkündete, er werde ihn unterstützen. Daheim in Warschau freilich ist der liberale Tusk nicht ganz so beliebt. Die nationalkonservative Regierung seines eigenen Landes hatte im Vorfeld Widerstand angemeldet und ein kaum bekanntes Mitglied des EU-Parlaments als Gegenkandidaten aufgestellt. Ministerpräsidentin Szydło und der mächtige Chef der herrschenden Peace-Partei Kaczynski liegen mit ihrem Landsmann Tusk seit langem in Fehde, unter anderem, weil dieser sich kritisch zur rechtsstaatlichen Entwicklung in seiner Heimat geäußert hatte. In Brüssel wiederholte Szydło ihre Drohung, den Gipfel platzen zu lassen. Wörtlich sagte sie, es gehe ums Prinzip, man werde sich dem Primat der Stärke nicht beugen. Den Vorwurf Szydłos, Tusk habe die von Amts wegen gebotene Neutralität verletzt, wies dieser selbstbewusst zurück. Er sei und werde auch künftig unparteiisch und politisch neutral bleiben. Aber natürlich sei er als Ratspräsident auch verantwortlich, die europäischen Werte und Prinzipien zu schützen.
I am and I should be also in the future impartial and politically neutral. Of course I am also responsible for protecting the European values and principles.
Der 59-Jährige machte deutlich, dass er sich von den Attacken der eigenen Landsleute nicht einschüchtern lasse. Und einschüchtern lassen wollten sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs nicht. Nur eine knappe Stunde nach Sitzungsbeginn kam per Twitter die Meldung, Donald Tusk sei gegen die Stimme Polens für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Nach Angaben von Diplomaten erhielt er die Stimmen von 27 der 28 Staats- und Regierungschefs. Ebenfalls per Kurznachricht bedankte sich Tusk für die Unterstützung. Er werde sein Bestes tun, um die EU besser zu machen. Um die Wogen zu glätten, hatte sich Kanzlerin Merkel noch vor dem eigentlichen Rat mit Premierministerin Szydło zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen. Umstimmen konnte sie diese aber nicht. Der für den Wahlvorgang zuständige maltesische Regierungschef Muscat hatte betont, das Thema stehe zur Entscheidung an und ein einzelnes Land könne nicht blockieren. Dafür gebe es sehr klare Regeln.
One country cannot block a decision. There are very clear rules of engagement and rules of procedure.
Auch wenn das Überstimmen eines Landes im Rat eher ungewöhnlich ist, die Statuten sehen diesen Fall vor. Insofern war Tusks vermeintlicher Rivale, der konservative Abgeordnete Sariusz Wolski, von Anfang an chancenlos. Ohnehin schätzen Beobachter, dass es der polnischen Regierung in erster Linie darum gegangen sei, einen Eklat zu provozieren und dass das ganze Manöver innenpolitischen Motiven folgte.
Ein Bericht von Holger Roman. Die Bundeskanzlerin ist jetzt zur Stunde beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Heute Morgen aber, da war sie noch in Berlin und hat ihre Position zu einem anderen Konfliktthema deutlich gemacht. Sie hat eine Regierungserklärung abgegeben zum Verhältnis zur Türkei. Das ist ja schon länger angespannt, unter anderem wegen der Verfolgung von Oppositionellen und Journalisten. Und Öl ins Feuer gegossen haben dann die verbalen Ausfälle zahlreicher türkischer Politiker, Nazi-Vergleiche inklusive. Die Bundestagsdebatte fasst Thorsten Huhn zusammen.
Die Sitzung des Bundestages begann mit einer ungewöhnlichen Erklärung vom Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er warnte die Türkei vor einer Entwicklung zu einem zunehmend autokratischen Staat. Damit entferne sich das Land immer mehr von Europa. Zu den Angriffen türkischer Politiker auf Deutschland sagte Lammert dann:
Wer dieses Land öffentlich verdächtigt, Nazi-Methoden anzuwenden, wenn seine Behörden und gewählten Repräsentanten im Rahmen unserer Verfassungsordnung handeln, disqualifiziert sich selbst.
In ihrer Regierungserklärung ging auch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf das Verhältnis zur Türkei ein. Mit kaum einem anderen Land habe Deutschland so komplizierte und so vielfältige Beziehungen.
Umso trauriger und deprimierender sind die Äußerungen, mit denen türkische Regierungsmitglieder, auch der türkische Staatspräsident, die Bundesrepublik Deutschland in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt haben. Das ist so deplatziert, dass man es eigentlich ernsthaft gar nicht kommentieren kann.
Im Moment gäbe es tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Ländern, die grundlegende Dinge wie die Rede- und Versammlungsfreiheit berührten, erklärte Merkel. Die Kanzlerin sagte aber auch, es könne nicht in unserem Interesse sein, dass sich die Türkei immer weiter von uns entferne. Zweiter Schwerpunkt der Regierungserklärung war die Entwicklung der Europäischen Union. Wir müssen Europa weiterentwickeln, ohne jedes Mal den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten zu gefährden. Man könne nicht immer mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner arbeiten, meinte Merkel.
Daher muss es weiter und notfalls verstärkt möglich sein, dass einige Mitgliedstaaten voranschreiten, während andere sich in bestimmten Schritten nicht oder noch nicht beteiligen wollen.
Die Kanzlerin spricht sich also für ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnte sich gegen Abschottung und nationales Denken in Europa und stellte fest:
Die EU war noch nie in ihrer Geschichte so unter Druck. Von außen zeigen Putin und Trump ein unverhohlenes Interesse daran, Europa auseinanderzutreiben. Von innen warten Le Pen und Wilders darauf, ihnen dabei zu helfen.
Man dürfe nicht zulassen, dass Europa von innen zerbreche oder von außen gespalten werde, sagte Oppermann. Der linken Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch wandte sich ausdrücklich gegen die Türkei-Politik der Bundeskanzlerin.
Sie haben doch den Despoten erst stark gemacht. Kurz vor der Wahl sind Sie hingefahren. Das war nichts anderes als eine Wahlunterstützung. Und Europa hat sich mit dem Flüchtlingsdeal erpressbar gemacht. Und Erdogan erpresst jetzt. Das ist der eigentliche Skandal, meine Damen und Herren.
Nachdrücklich kritisierte Bartsch die deutschen Waffenexporte in die Türkei.
Aus Berlin war das Thorsten Huhn. Merkel hat die türkische Regierungspolitik also kritisiert, aber Konsequenzen angedroht hat sie nicht wirklich. Die Antwort aus Ankara aber, die kam jedenfalls umgehend. Die türkische Regierung plant bis zum Verfassungsreferendum Mitte April noch rund 30 Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland. Und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat im türkischen Fernsehen nochmal den Nazi-Vergleich wiederholt. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte dem Fernsehsender NTV Türk, die Türkei bezeichne die deutsche Bundesregierung nicht als nationalsozialistisch, allerdings erinnerten ihre Methoden an die Nazizeit. Bundeskanzlerin Merkel hatte jeglichen Vergleich der Bundesregierung mit Praktiken aus der Nazizeit als deprimierend und unzumutbar bezeichnet. Was für die Türkei unzumutbar ist, das machte Präsidentensprecher Ibrahim Kalın daraufhin deutlich.
Jenen, die eine Nein-Kampagne führen, werden alle Pforten geöffnet und sämtliche Mittel zur Verfügung gestellt, einschließlich der PKK und anderer Terrororganisationen. Politiker aus dem anderen Lager werden bei ihrem Wahlkampf für ein Jahr beim Referendum behindert. Das ist das eigentlich Unzumutbare.
Kalın sprach auch von einer unzumutbaren Anti-Türkei-Stimmung und Erdogan-Feindseligkeit in Deutschland. Hakan Çelik, Kolumnist der inzwischen regierungsnahen Zeitung Hürriyet, erklärt, was Erdogan und andere Politiker meinen, wenn sie das heutige Deutschland in einem Atemzug mit der Hitler-Diktatur nennen.
Der Nazi-Vergleich des türkischen Staatspräsidenten bezieht sich nicht auf die gegenwärtige Bundesregierung. Vielmehr hat die türkische Regierung die Wahrnehmung, dass all die Praktiken, die wir dieser Tage in Bezug auf die Türkei beobachten, eine Assoziation zu den Praktiken der Nazi-Ära durchaus zulassen.
Allerdings stehen diese Praktiken sogar im Einklang mit dem türkischen Wahlgesetz. Darauf wiesen der Vertreter der Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, und der grünen Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu heute hin. Tatsächlich heißt es in Artikel 94a des Wahlgesetzes:
Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden.
Mit Blick auf das Referendum am 16. April hatte die Wahlkommission präzisiert, dass Wahlkampf im Ausland in geschlossenen Räumen nicht gestattet sei. Zudem seien Wahlkampfansprachen auch auf offenen Plätzen nicht zulässig. Wahlkampfmaterialien dürften nicht verteilt werden und in Printmedien dürfe keine Wahlwerbung geschaltet werden. Da sich die Regierungspartei AKP daran bisher nicht gehalten hat, dürfte auch die Ankündigung von Staatspräsident Erdogan weiter Bestand haben.
Ich habe den starken Wunsch, mich mit Auslandstürken zu treffen. Meine Mitarbeiter bereiten das gerade vor.
Wann Erdogan wohin kommen will, steht offenbar noch nicht fest. Ministerpräsident Binali Yildirim hatte bereits Mitte Februar vor tausenden Türken in Oberhausen für die Verfassungsänderung geworben. Er kündigte heute an, dass der seit Ende Juni 2016 geltende Ausnahmezustand voraussichtlich noch einmal um weitere 3 Monate verlängert werde.
Aus Istanbul war das Christian Butkereit. Die Konflikte im Verhältnis mit der Türkei und mit Polen, die hat gestern schon Außenminister Sigmar Gabriel mit seinen Kollegen der jeweiligen Länder erörtert. Heute nun ist er weitergereist nach Moskau zu dem vielleicht schwierigsten Antrittsbesuch, seit er Ende Januar das Auswärtige Amt übernommen hat. Mit seinem Kollegen Sergej Lavrov hat Gabriel sich während der gemeinsamen Pressekonferenz dann einen ungewöhnlich offenen Schlagabtausch geliefert. Christoph Prössl war dabei.
So ein Antrittsbesuch birgt die Chance auf einen neuen Start. Kein Neuanfang, aber frischer Wind, eine Möglichkeit. Die Gesprächspartner tauschen die Positionen aus, suchen nach Überschneidungen, die sich vielleicht in neuer Konstellation andeuten. Mit dieser Hoffnung mag Sigmar Gabriel nach Moskau gereist sein, zum Treffen mit Sergej Lavrov.
Meine Sorge ist, dass wir angesichts mancher Debatten auf beiden Seiten aufgrund einer großen Zahl von bewaffneten Streitkräften, beispielsweise Russlands, beim Baltikum und in Polen und gleichzeitig einer Debatte in den Vereinigten Staaten über exorbitante Steigerungen von Rüstungsetats, dass wir wieder vor der Gefahr sind einer neuen Aufrüstungsspirale.
Ein neues Wettrüsten wie in den 70er und 80er Jahren möchte Gabriel verhindern. In Osteuropa stehen sich Truppen von NATO und Russland gegenüber. Die baltischen Länder und Polen haben Angst vor der russischen Militärpräsenz. Zur Beruhigung hat die NATO 4.000 Soldaten in die baltischen Länder und nach Polen entsandt. Gestern hatte Gabriel Polen besucht und angesichts der massiven russischen Militärpräsenz, die weit über die der NATO hinausgeht, von einer Militärmaschinerie gesprochen. Seine Worte zur möglichen bevorstehenden Aufrüstung in den USA mögen als Angebot interpretiert worden sein, dass die Europäer mit Russland gerne Frieden durchsetzen würden in der Ukraine.
Am Ende des Tages kann keine Verhandlung der Welt, keine Begleitung durch internationale Politik ersetzen den eigenen Willen zum Frieden und zum Erreichen dessen, was man im Minsker Protokoll unterschrieben hat.
Von beiden Seiten wird der Waffenstillstand gebrochen, so sieht es die Bundesregierung. Es gibt immer wieder Schusswechsel und sowohl prorussische Separatisten als auch regierungstreue Truppen ziehen die schweren Waffen nicht ab. Lavrov erklärte sich bereit, die Mission der OSZE zu stärken. Es soll mehr Beobachter geben, die künftig rund um die Uhr Verstöße protokollieren. Gabriel machte Fortschritte in der Ukraine-Krise zur Voraussetzung für eine Abrüstung. Sergej Lavrov holte weit aus in seinen Anmerkungen. Er warf den Mitgliedstaaten der NATO vor, durch die Osterweiterung der Allianz Vereinbarungen gebrochen zu haben. Und dann noch die Raketenabwehr. Damit ist aus russischer Sicht das Machtgefüge in Europa durcheinander geraten, zu Ungunsten von Russland. Sein Land sei von der NATO eingekreist. Lavrov sprach von der postwestlichen Welt, dass Russland dem Westen nicht mehr blindlings folge. Die Welt sei multipolar.
Aus Moskau berichtete Christoph Prössl. Sigmar Gabriel ist mittlerweile auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen worden. Vor der Presse haben die beiden sich aber nicht geäußert. Und Gabriel hat in Moskau einen anderen Ton angeschlagen als sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier. Gabriel hat Lavrov öffentlich widersprochen. Er hat Russlands Politik in der Ukraine kritisiert, wenn auch diplomatisch. Hermann Krause kommentiert.
Das Gespräch mit Sergej Lavrov dauerte länger als geplant. Am Nachmittag wurde Sigmar Gabriel von Wladimir Putin dann im Kreml empfangen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Außenminister treffen im Normalfall nicht mit dem Präsidenten zusammen. Was zeigt, für Russland ist Deutschland immer noch der wichtigste Ansprechpartner in Europa. Vielleicht auch mit diesem Wissen traute sich Sigmar Gabriel, gleich bei seinem ersten Besuch als Außenminister in Moskau Tacheles zu reden. Der russische Außenminister musste sich anhören, dass bei allem Respekt, wie Gabriel es ausdrückte, nicht hingenommen werden kann, dass Grenzen in Europa verletzt werden, ein direkter Vorwurf. Dennoch, die Stimmung war entspannt, trotz aller Gegensätze zwischen den Außenministern stimmte die Chemie. Gabriel gab sich zwar diplomatisch, aber nicht nur. Er kritisierte offen, dass Russland an seiner Westgrenze eine derartige Truppenkonzentration vorgenommen hat, dass in den baltischen Staaten Angst vor der militärischen Übermacht Russlands herrscht. Als Wirtschaftsminister gab sich Gabriel bei seinen Besuchen in Moskau oftmals sehr konziliant. Diesmal war das ganz anders. Der Kern des Problems bleibe die Ostukraine, so sein Appell. Nur wenn diese Krise gelöst werde, könne es zum Beispiel wieder Abrüstungsverträge geben. Aber was den beiden Ministern als Lösungsansatz dann einfiel, dies war nicht sehr originell und zeigt die ganze Ausweglosigkeit der Situation. Gabriel schlug eine Verstärkung der OSZE-Beobachter vor. Auch Lavrov meinte, diese könnten dann die gesamte Frontlinie überwachen, die technischen und personellen Möglichkeiten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollten ausgeweitet werden. Eine Forderung, die aber wenig bringen wird. Denn was sollen die OSZE-Mitarbeiter machen, wenn von beiden Seiten im Donbass geschossen wird, wenn Panzer anrücken oder Raketen fliegen? Bei alledem, in den letzten Wochen hat Russland wieder einmal Fakten geschaffen. Auf Anordnung Putins werden die Pässe und Ausweise, die die Separatisten für ihre Bürger ausstellen, nun in Russland anerkannt. Und die Betriebe und Fabriken in den besetzten Gebieten, die bisher noch der Ukraine gehörten, sie werden enteignet. Gabriel bezeichnete dies als wenig hilfreich, es ist aber mehr. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich Russland vermutlich über kurz oder lang die besetzten Gebiete in der Ostukraine einverleiben wird. Denn schon jetzt zahlt Russland die Renten und Löhne, was also kann Putin noch verlieren? Die Sanktionen werden in den nächsten Jahren vermutlich nicht aufgehoben, eine Annäherung an die USA findet nicht statt. Andererseits, auch die Ukraine unternimmt nichts, um das Minsker Abkommen umzusetzen. Das Ganze ist so verfahren, dass es am Ende ein eingefrorener Konflikt, ein Frozen Konflikt von Dauer sein wird. Dass sich vor diesem Hintergrund die deutsch-russischen Beziehungen trotz aller Bemühungen wieder normalisieren werden, davon ist nicht auszugehen.
Sigmar Gabriel hat mit Sergej Lavrov über den Konflikt in der Ostukraine gesprochen. Hermann Krause kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die AfD hat in den jüngsten Meinungsumfragen Stimmen eingebüßt. Der Höhenflug vergangener Landtagswahlen scheint im Moment eher ein Sinkflug. Dazu mag beitragen, dass die Partei seit Monaten in interne Flügelkämpfe verstrickt ist. Heute hat die AfD aber Geschlossenheit gezeigt, als sie den Entwurf für ihr Bundestagswahlprogramm vorgestellt hat. Wenig überraschend positioniert die Partei sich darin gegen Muslime und Migranten unter anderem. Sie fordert zum Beispiel eine, Zitat, Minuszuwanderung. Sie bescheinigt dem Islam, dass er nicht zu Deutschland gehöre und der Bundesrepublik, dass sie von einer Oligarchie regiert werde. Aus Berlin, Jens Wiening.
So richtig viel Neues gibt es nicht im Wahlprogramm der AfD. Sie sieht sich weiter
als einzige Oppositionspartei der Bundesrepublik Deutschland,
wie Albrecht Glaser, der Chef der Programmkommission, heute sagte. Punkt 1 des Wahlprogramms war auch das erste Thema, das angesprochen wurde.
Das Thema Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland.
So steht im Wahlprogramm zu lesen, eine kleine, machtvolle politische Oligarchie sitzt an den Schalthebeln der Macht und ist der heimliche Souverän des Landes. Weiter heißt es, mit den Verträgen von Maastricht, Schengen und Lissabon wurde rechtswidrig in die Volkssouveränität eingegriffen. Die AfD will deshalb die EU zurückbauen und raus aus der Eurozone. Ansonsten setzt die Partei weiter auf die Kernthemen Islam und Flüchtlinge.
Hunderte Millionen von Menschen wollen migrieren. Aus vielen Gründen nahezu alle nach Europa. Auf diese Weise kann man schnell aus Berlin Bagdad machen, also Europa zerstören. Die AfD fordert daher im Abschnitt 5.2 die umgehende Schließung der Grenzen, um die wilde Massenimmigration zu beenden.
Beim Thema Steuern setzt die AfD auf ein Stufenmodell und sie will das Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting ersetzen. Eine, wie Parteichef Jörg Meuthen das heute nannte, offene Flanke habe man bisher in der Sozialpolitik gehabt. So ist die AfD für den Mindestlohn. Die gesetzliche Rente will sie, Zitat, zunächst aufrechterhalten. Wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, soll zudem unabhängig vom Alter in Rente gehen dürfen. Aber sie will auch verstärkt auf eine kapitalgedeckte Rente setzen. Also eine Eigenvorsorge. Wenig sozial klingen aber die Positionen zur Vermögens- und zur Erbschaftssteuer.
Wir treten ein für eine Abschaffung der Erbschaftsbesteuerung. Wir halten es aber auch für grundsätzlich eine ungerechte Steuer. Ebenso wie die Vermögensteuer, die ja bekanntermaßen nicht erhoben wird, aber auch nicht abgeschafft ist. Hier wenden wir uns gegen eine Wiedereinführung der Vermögensteuer, wie sie von vielen anderen Parteien ja bekanntermaßen propagiert wird.
So Parteichef Jörg Meuthen, der dann auch noch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder lobte und Hartz IV eine sinnvolle Einrichtung. Richtung nannte. Eine radikale Wende will die AfD in der Klimapolitik. Sie glaubt nicht, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird und will deshalb auch den Klimaschutzplan aufheben und das Pariser Klimaabkommen kündigen. Stattdessen will sie Atomkraftwerke länger laufen lassen.
3 Tage lang haben Polizei und Bundeswehr einen hypothetischen Katastropheneinsatz nach mehreren Terroranschlägen geübt am Computer. Das virtuelle Manöver ist umstritten, denn das Grundgesetz gestattet den Einsatz der Bundeswehr im Inland nur in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen. Von 16 Bundesländern haben sich 6 an dieser Übung beteiligt. Die beiden auf Bundesebene Verantwortlichen, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Innenminister Thomas de Maizière, beide CDU, die waren mit dem Ergebnis zufrieden. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Es war gut, dass wir es gemacht haben. Darin waren sich alle Beteiligten einig. Vom Bundesinnenminister über seine Amtskollegen in den Ländern bis zur Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die sich in ihrem Drängen auf mehr Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr bestätigt sieht.
Ich bin sehr froh, dass wir heute über das Wie die Zusammenarbeit gut gestaltet werden kann diskutieren, denn das ist nötig. Und ist auch ein Gebot der Vernunft, denn im Ernstfall möchte die Bevölkerung, dass sie so gut wie irgend möglich geschützt ist und dass wir alle Ressourcen auch dazu nutzen.
Auch Bremens Innensenator Ulrich Meurer, der SPD-Vertreter aus den Ländern, zieht eine positive Bilanz der 3 Tage dauernden Antiterrorübung.
Es war sinnvoll, dies zu üben. Wir haben erlebt, wie bei jeder Übung, dass es am Anfang hapert.
Aber genau aus diesen Fehlern und Problemen sei gelernt worden, sodass Deutschland jetzt für einen Terrorfall deutlich besser gerüstet sei. Im Zusammenhang mit der Übung seien erstmals detaillierte Alarmpläne für extreme Terrorfälle erstellt worden. Bundesinnenminister de Maizière betont, in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr sei es wichtig gewesen, das gegenseitige Verständnis zu gewinnen, auch für grundlegende Dinge wie Kommunikationswege, Fachsprache und interne Abläufe.
Sowohl die Vorbereitung der Übung als auch die Übung selbst haben hierzu einen großen und erfolgreichen Beitrag geleistet.
Es war eine Übung, die weitgehend am Schreibtisch und vor großen Bildschirmen stattgefunden hat, in der Anforderungen und Einsätze nur simuliert wurden. Dabei, und das war bei diesem politisch heiklen Thema besonders dem Bremer SPD-Innensenator wichtig, hatte bei allen Einsätzen die Polizei die Kommandohoheit. Das Szenario war eine Terrorwelle mit Anschlägen in 6 Bundesländern. Eine solche Situation könne die Polizei nicht alleine bewältigen, so Meurer.
Wir haben eine Situation vergleichbar wie in Paris nachgespielt, wo dann alles kollabiert, der öffentliche Nahverkehr. Es gehen keine Züge mehr, keine Flugzeuge mehr. In einer solchen Situation braucht man die Unterstützung der Bundeswehr.
Zum Beispiel, erläutert Verteidigungsministerin von der Leyen, seien die gepanzerten Rettungsfahrzeuge, über die die Bundeswehr verfügt, eine wichtige Hilfe gewesen.
Wenn man in einer Terrorlage unter Beschuss einen Verwundeten aus der Gefahrenzone holen muss, dann ist es sinnvoll und richtig, dass die Polizei einen geschützten Krankentransport oder geschützte Fahrzeuge der Bundeswehr dann auch nutzen kann.
Politisch können sich durch die 3-tägige Übung beide Seiten bestätigt fühlen. Für die Verteidigungsministerin hat sich gezeigt, dass die Bundeswehr in extremen Terrorlagen im Inneren hilfreich sein kann. Für die SPD-Innenminister der Länder dagegen ist deutlich geworden, dass die notwendigen Hilfen bereits auf der Grundlage der jetzigen Gesetze möglich sind.
Aus Berlin war das Jörg Seiselberg. Wir haben jetzt hier nochmal eine Meldung aus Brüssel vom EU-Gipfel. Da konnte ja die polnische Regierung nicht verhindern, dass Donald Tusk wiedergewählt worden ist als EU-Ratspräsident. Wir haben das eben eingangs der Sendung berichtet. Jetzt kommt die Meldung aus Brüssel, dass die polnische Regierung weitere Entscheidungen auf dem EU-Gipfel verhindern will. Sie will alle Punkte der Schlussfolgerungen blockieren, so das etwas beleidigt klingende Statement der polnischen Regierung. Die Pharmabranche und die gesetzlichen Krankenkassen hier in Deutschland, das ist ein schwieriges Thema. Einerseits wünschen die Versicherungen sich eine Preisbremse für Medikamente, gleichzeitig wollen die Pharmakonzerne aber für neue Arzneimittel möglichst hohe Preise und Profit erzielen. Geregelt wird das schließlich vom Gesetzgeber und darum soll ein neues Arzneimittelgesetz Abhilfe schaffen, das der Bundestag heute verabschiedet hat. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Kein Zweifel, das Gesetz zur Arzneimittelversorgung, das Gesundheitsminister Gröhe als wörtlich Gesamtkunstwerk gelobt hat, ist eher ein durch und durch Kompromiss. Ausgehandelt zwischen den Koalitionsfraktionen bis zum letzten Augenblick. Ein Kompromiss, von dem die Grünen in der Opposition gleich gar nichts hielten.
Nach 2 Jahren Dialog und einem Jahr im Parlament
So ein Gesetz vorzulegen, halte ich für einen schlechten Scherz.
Monierte sehr ernst Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche. Wichtig für sie, was bei den Änderungen in letzter Minute auf der Strecke geblieben ist. Zum Beispiel das Einfangen der sogenannten Mondpreise für teure Medikamente. Solche, auf die vor allem schwerst- und chronisch Kranke angewiesen sind. Ursprünglich geplant war eine Preisbremse, eine Umsatzschwelle für teure neue Arzneimittel.
Jetzt nicht wenigstens abzusenken, sondern ganz zu streichen, meine Damen und Herren, das ist wirklich unglaublich. Denn das ermöglicht den Herstellern im ersten Jahr der Markteinführung weiter unbegrenzt die Preise festzusetzen, die sogenannten Notpreise. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen.
Und Katrin Vogler von der Linken schloss eine rhetorische Frage an.
Warum eigentlich sollen die Unternehmen im ersten Jahr den Preis ganz alleine festlegen?
Und hatte gemeinsam mit der grünen Kollegin eine Antwort parat. Denn beide plädierten für Preise, die vom ersten Tag der Zulassung mit den Krankenkassen ausgehandelt und damit niedriger seien. Die Koalitionsfraktionen, sie stehen hinter dem Gesetzespaket und auch hinter der verhinderten Preisbremse, die Unionspolitiker Thomas Stritzel engagiert verteidigte.
Sagen Sie mir bitte, was aus Sicht der Linken Heilung kosten darf. Der Wirkstoff gegen Hepatitis C gibt hunderttausenden Menschen auf der Welt eine Chance auf Heilung und nicht auf Chronifizierung. Dieses ist an Geld doch gar nicht zu bemessen.
Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD machte die verhinderte Preisdämpfung gar nicht erst zum Thema seiner Rede. Er verwies lieber auf das, was die Sozialdemokraten erreicht hätten. Die Pharmaindustrie nämlich an anderer Stelle auszubremsen und nicht etwa für eine Geheimhaltung der Preise neuer Arzneimittel zu sorgen. Das hatten sich die Hersteller gewünscht, denn Deutschland ist Referenzmarkt, vor allem für die europäischen Nachbarländer. Lauterbach lässt das nicht gelten.
Selbstverständlich sind hohe bekannte Preise in der Öffentlichkeit auch ein Mittel, was den Krankenkassen hilft, in der Verhandlung der Arzneimittelpreise entsprechenden Druck aufzubauen.
Und noch andere Teile des Gesetzes seien positiv. Ärzte würden in Zukunft besser über die Qualität und den Nutzen von Medikamenten informiert und das käme auch den Patienten zugute.
Für die katholische Kirche ist der Priestermangel eine ernste Herausforderung. Trotzdem wollen die Bischöfe auf keinen Fall am Zölibat rütteln. Das stand im Mittelpunkt der Deutschen Bischofskonferenz, die heute in Köln zu Ende gegangen ist. Christina Maria Purgott berichtet.
Den Zölibat hatten die Bischöfe auf der Tagesordnung, ohne zu wissen, dass heute ein Interview von Papst Franziskus erscheint, das auch verheiratete Priester anspricht. Allerdings sehen sie das als ein Unterthema beim Blick auf die Zukunft der Gemeinden und der kirchlichen Berufe. Freiwilligkeit des Zölibats für Priester kann sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, derzeit nicht vorstellen.
Ich habe es immer skeptisch gesehen, weil man sagt, man kann mit dieser Lebensform nicht so spielerisch umgehen. Das ist ein gravierender Einschnitt in die Geschichte und Spiritualität der Kirche, wenn man hier dran rührt.
Dennoch denkt Marx über das Thema nach und will keine Denkverbote. Auch nicht bei einer Sonderform des Priestertums für verheiratete Männer. Sogenannte viri probati, also im Glauben und Lebensführung gefestigte, theologisch gebildete und in der Gemeindeleitung erfahrene, aber eben verheiratete Männer. Diese Möglichkeit will der Papst im Gespräch halten. Für Marx sind viri probati aber im Moment kein Thema für die deutschen Bistümer, denn
wenn das ein Aufbrechen wäre der ehelosen Lebensform, würde ich da größte Bedenken haben. Man das also miteinander verknüpft und sagt, aha, das wird dann zum Normalfall, dann haben wir praktisch die ehelose Lebensform des Priesters aufgegeben. Und einen solchen Weg möchte ich nicht befördern.
Wie auch der Papst meinen die deutschen Bischöfe, dass hinter dem Priestermangel ein genereller Mangel des Interesses an Kirche und Glauben steht. Ein intensives Bemühen um die Jugend und ihre Probleme sei deshalb dringend notwendig. Über das Wie soll in Vorbereitung auf die Weltbischofssynode zum Thema Jugend und Berufung 2018 neu nachgedacht werden. Dass der Papst weder 2018 noch im Jahr des Reformationsgedenkens 2017 nach Deutschland kommen wird, erschüttert den Optimismus des Vorsitzenden der Bischofskonferenz nicht. Er rechnet fest mit einem Besuch in seiner laufenden Amtszeit.
Das wäre dann noch 3 Jahre, dann läuft meine Amtszeit als Vorsitzender aus. Also insofern sind das ja auch jetzt nicht Ewigkeiten.
Die neue Gemeinsamkeit von Katholiken und Protestanten zeigt sich für Kardinal Marx auch ohne Papstbesuch im Jahr des Reformationsgedenkens.
Uns geht es darum, Christus zu verkünden. Und zwar gemeinsam. Und die Menschen von heute erwarten von uns, dass wir das gemeinsam tun und nicht gegeneinander stehen.
Die Bischöfe beschlossen, Sparmaßnahmen im Etat des Verbandes der Diözesen zu überdenken. Dabei geht es um die deutschlandweit geteilten Aufgaben. Die zuständige Kommission wird zum Beispiel mit dem Auslandssekretariat noch einmal über den Etat der Auslandsgemeinden verhandeln, der so drastisch gekürzt werden soll, dass viele Standorte gefährdet sind.
Das war's vom Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.